Moin Alex, willkommen zum
Morgen,
neuen
Alex.
Edo-Podcast. Wie geht's dir?
Gut, geht's mir heute. Und dir?
Ja, auch ganz gut. Hattest du schon ein paar lustige Meetings mit Kunden?
Ja, wie das so ist. Gerade am Morgen ist natürlich immer ein bisschen mehr ausgebucht. Aber Abwechslung ist alles.
Haben uns ja überlegt, heute im Podcast ein bisschen über das Thema zu sprechen. Wie lange versucht man, ein KI-Projekt, ein Data Science-Projekt zum Laufen zu bringen? Wann bricht man vielleicht auch ab oder sagt, das POC ist gescheitert oder wir brauchen erstmal mehr Daten? Das ist ja oft eine Entscheidung, ein bisschen auf Messerschneide. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Und als Data Scientist warst du bestimmt schon öfters mal vor so einer Entscheidung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ständiger Struggle natürlich auch wieder, quasi zwischen ja, Qualität und Zeit auch wieder. Und was möchte man erreichen? Was ist wirklich wichtig? Und ich glaube, da spreche ich auch für meine Kollegen und Kolleginnen, dass uns das alles sehr beschäftigt immer wieder.
Ja, ein Kollege von mir hat das immer so ein bisschen metaphorisch genannt, wie lange reitet man das Data Science Pferd, wie viel probiert man aus und wann sagt man, das reicht oder man geht mal einen Schritt zurück. Wie oft war es denn so einfach aus deiner Erfahrung schon so, dass man sagen musste, oder dass man überhaupt an dem Punkt war, sagen zu müssen, das reicht, wir brechen jetzt erstmal ab, wir brauchen bessere Daten oder das funktioniert so nicht?
Ich glaube, das kann man tatsächlich gar nicht so pauschal beantworten, wie es immer so schön ist, Standardaussage, sondern es ist einfach immer abhängig. Und ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, dass man sich, oder zum Beispiel ich, auch mich ganz gerne mal so ein bisschen darin verliere. Und dann ist es auch zum Beispiel gut, wenn Kollegen einem sagen, so, yo, das passt jetzt eigentlich. So nach dem Motto, gib auf, hör auf. Aber es ist natürlich auch immer eine Ansicht von, wo steht man quasi, ne? Wenn man jetzt ein POC bearbeitet und damit startet, dann ist es natürlich auch so, dass man sich am Anfang Metriken festlegt und dann kann man natürlich auch daran sich so ein bisschen orientieren. Okay, wo stehe ich quasi? Ist das ausreichend? Haben wir quasi das, was wir machen wollten, erreicht? Oder bin ich sehr weit weg davon? Ja, hier David redet ja auch immer ganz gern so von Pareto-Prinzip, ne? Also, dass man mit 80% Lösungen anstrebt, weil dann alles danach ist natürlich viel, viel mehr Aufwand für das, was du eigentlich noch rausbekommst. Und das versuche ich auch meistens so ein bisschen einzuhalten, auf jeden Fall.
Gehen wir vielleicht mal einen Schritt zurück. Du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, es gibt Metriken. Man muss ja irgendwie erstmal überhaupt definieren, was ist ein Erfolg und wann ist etwas gescheitert. Weil ganz grundsätzlich ist es ja oft so, dass wir als Menschen ein bisschen dazu tendieren, eine perfekte Lösung zu skizzieren und dann vielleicht auch nicht ganz zufrieden sind, wenn wir da noch nicht sind. Aber man kann ja oft schon relativ früh auch sagen, wir sind zumindest gerade besser als vorher mit dem, was wir gemacht haben. Was ist so deine Erfahrung, wo man typischerweise vielleicht eine Grenze zieht, wann etwas als erfolgreich gilt und wann etwas als gescheitert gilt?
Also generell ist das, was du gerade gesagt hast, super wichtig, denn wenn man quasi nicht weiß, wo man gerade ist oder eben nichts zum Vergleichen hat, dann schwimmt man so ein bisschen, ne? Dann ist alles schön und gut, dann sind Metriken auch toll, aber wenn ich es mit nichts vergleiche, bringt das mir nichts. In der Realität muss ich sagen, hat man selten jetzt irgendwie eine Baseline, weil eben vieles, gerade unsere Projekte, wo die ansetzen, sind ja auch schon eher so, ne, das mache ich seit 20 Jahren. Ich habe da natürlich im Kopf, ich sage es jetzt einfach mal, meinen Algorithmus, mein Vorgehen. Ich spreche da noch mit, weiß ich nicht, Peter von der anderen Abteilung, rufe ihn kurz an und so weiter. Und das ist ja alles nicht quantifizierbar, dieser Stand heute, was wir uns natürlich immer angucken dabei oder angucken können in den meisten Fällen, ist okay, oder zu fragen zumindest, wie lange dauert das, was kostet das, was hängt da dran, wo sind die Gefahren? Und ich glaube, dann kann man auch ganz gut starten und auch quasi mit ersten Modellen, die so ein bisschen mit einer gewissen Unsicherheit und einer gewissen Erfolgsmetrik, jetzt irgendwie 80% Accuracy zum Beispiel, oder ähnliches, kann man sagen, hier, ihr hattet vorher nichts, jetzt habt ihr das erste Mal, sage ich mal, schon mal schwarz auf weiß, ihr habt Zahlen, damit kann man vorangehen. Und meistens kann man dann das auch noch irgendwie ableiten und wieder in Business Cases übersetzen. Und dann werden natürlich auch die Leute hellhörig, wenn man sagt, so, hey, damit weiß ich nicht, 4 aus 5 meiner Klassifizierungen sind richtig. Ja, das heißt, ich habe nur noch einen falsch. Vorher hatte ich vielleicht 2 oder ich wusste es nicht. Und ich glaube, damit kann man auch die Leute dann abholen. Und sobald man Leute abholt bei ihren wirklichen Problemen, gerade im Business Case, dann würde ich sagen, hat man den POC ja eigentlich schon erreicht.
Du hast gerade so ganz beiläufig ein Wort genannt, was ich super wichtig finde, das Wort Baseline, weil das sagt ja eigentlich relativ viel über einen Prozess und eine Firma aus, wenn das fehlt, wenn quasi so der Grundvergleich fehlt. Du hast ja eben schon ein bisschen skizziert, woran das liegen kann. Ich habe vielleicht niemals einen strukturierten Prozess mit Zahlen, Daten, Fakten gehabt, sondern Peter hat aus dem Bauch heraus und aus der Arbeitserfahrung heraus gesagt, wir machen das jetzt so oder so und sich vielleicht hier und da noch mit ein paar Leuten abgesprochen und vielleicht noch ein bisschen Hokuspokus in Excel gemacht. Das heißt, der strukturierte systematische Vergleich mit sind wir besser geworden, schlechter geworden oder was sind die Einflussfaktoren, der fehlt oft schon ganz grundlegend. Und dadurch kann man jetzt natürlich sagen, ein Data Science Projekt ist im Kern überhaupt schwierig zu starten, wenn man gar nicht weiß, wird man schlechter oder besser. Ich würde argumentieren, durch dieses POC, durch das Data Science Projekt, ist der größte Mehrwert im ersten Schritt überhaupt mal einen strukturierten Prozess zu haben und einen vergleichbaren Prozess zu haben, wo man sagt, das ist jetzt unser neuer Ausgangspunkt und von da aus können wir besser oder schlechter werden, oder wie siehst du das?
Voll, also auf jeden Fall. Und was wir auch immer wieder entdecken, ist quasi, dass auch die Gegenseite, die Kundenseite, die mit dem Wunsch halt an uns herantreten, dass die auch erstmal den Prozess für sich entstehen oder verstehen. Also da sitzen ja auch teilweise Leute dann mit uns zusammen, eben aus verschiedenen Fachbereichen teilweise, wo die teilweise gar nicht wussten, wie das bis jetzt läuft und so weiter. Und auch das ist ja schon ein Riesenmehrwert und auch da geben sich dann auch schon. Ja, da merkt man auch schon so ein bisschen, in welche Richtung das ganze Projekt dann gehen wird. Da kriegt man so ein kleines Feingefühl, sage ich mal, auch für die in der Zeit, mit der Zeit hin. Und ja, das ist ja so ein bisschen wie damals so zur RPA-Zeit. Ein schlechter Prozess ist auch automatisiert kein guter Prozess. Und auch da kann man dann eben manchmal ansetzen. Aber ja, erst dann kann man das wirklich anpacken, das Thema, wenn es den aktuellen Prozess versteht, von A bis Z. Das ist ja auch so unser Anspruch oder vor allem auch meiner. Dass man eben genau da ansetzt, wo es weh tut. Ja.
Genau, ich glaube, der Grund, warum ein POC dann potenziell als gescheitert gelten kann, wenn man sagt, die Ergebnisse sind noch nicht so gut, liegt dann oft auch einfach in dieser Ursache, dass es vorher noch keine strukturierte Datenerfassung und kein gutes Prozessverständnis gab. Und dann erkennt man vielleicht einfach im Laufe dieses POCs, hey, wir erfassen hier zum Beispiel im Labor dreimal am Tag einen bestimmten Wert und eigentlich bräuchten wir den alle 15 Minuten. Und natürlich kann man das jetzt nicht auf Knopfdruck herbeizaubern und rückenwirkend für ein paar Monate plötzlich bereitstellen. In diesem Punkt, wenn man sagt, man braucht das, um vernünftige Predictions machen zu können, würde ein POC vielleicht als gescheitert gelten. Aber aus meiner Sicht ist gescheitert eigentlich auch das falsche Wort dafür, weil es hat ja überhaupt erstmal ermöglicht, diese Erkenntnis zu haben. Hätte man niemals versucht, mit den Daten zu arbeiten und herauszufinden, ob man da was verbessern kann, dann würde man auch in 5 Jahren noch seine 3 Proben am Tag nehmen und es nicht besser wissen. Das heißt, im Endeffekt ist die Lösung einfach aus meiner Sicht ein bisschen verzögert, weil man neue Hausaufgaben bekommen hat, die notwendig sind, um das Problem anzugehen. Oder wie ist da deine Erfahrung?
Ja, das gehe ich auf jeden Fall mit. Aber was halt immer auch ganz wichtig ist und was ich auch immer versuche zu betonen, ist einfach POC, Proof of Concept. Das heißt quasi, man hat jetzt eine Idee und möchte einfach zeigen, dass mit technischen Maßnahmen eine Idee umsetzbar ist oder quasi angepackt werden kann. Das hat ja absolut gar keinen Anspruch an quasi, ich hab danach was Fertiges, was ich live schalten kann und
Ja.
weiß ich nicht, habe unsere Welt gerettet gerade. Und ich glaube, das ist auch immer so zum Thema, wann ist ein POC gescheitert, ist auch wichtig einfach in den Erwartungen. Gerade wenn man, was ich vorhin schon gesagt habe, die Metriken und dieses Ziel des POCs nicht wirklich klipp und klar definiert. Aber selbst, was aus meiner Erfahrung jetzt auch, selbst wenn man es klar definiert, und manchmal ist es auch gar nicht so einfach, das klar zu definieren. Gerade wenn man ein POC hat, wo man jetzt das Ergebnis davon, nicht unbedingt perfekt mit quantitativen Metriken beschreiben kann. Gerade im Bereich der generativen KI gibt es da sehr, sehr viele Problemstellungen oder Ansätze, wo man jetzt einfach nicht dann hinten rausgeben kann, jo, das hat jetzt ja, 80% Accuracy zum Beispiel, sondern da braucht es viel, viel mehr an Evaluierung und quasi Domänenwissen von Experten, um dann zu sagen, dass das jetzt gut, das ist jetzt schlecht.
Ja.
Und ich finde, das ist halt super wichtig, sich immer vor Augen zu halten. Gleichzeitig immer mit diesem ja, Halbsatz hinten raus, denkt daran, wir haben jetzt hier ein bisschen Zeit darauf investiert und die Idee oder quasi das, der Walkaway-Satz sollte eigentlich immer so sein, ich glaube, damit können wir was Gutes erreichen. Ne? Wir haben jetzt geguckt, kann ich damit, kann ich mit den technischen Maßnahmen in wenig Zeit damit schon ja, 80% erreichen, was ich vorhin mal meinte, so Pareto-mäßig, oder geht halt gar nichts. Also das gibt es halt dann auch gar, aber dann, das würde dann, glaube ich, auch der Data Scientist relativ schnell bemerken, wenn man wirklich sehr, sehr weit entfernt ist von dem, was man eigentlich haben wollte.
Ja, auf jeden Fall. Dafür ist ein POC ja eigentlich genau da. Und ich glaube, du hast es eben so beiläufig das Wort Erwartungshaltung erwähnt. Ich glaube, das ist bei solchen Projekten super, super essentiell. Ich mache mal einen ganz kleinen Exkurs. Du hast ja früher bei Otto gearbeitet, bevor du bei uns warst. Und da warst du ja auch in größeren Teams unterwegs. Habt ihr in Scrum gearbeitet?
Genau, also ich war bei der Otto Group
Ja.
und ja, so
Habt ihr in
Scrum
Scrum
Kanban,
gearbeitet? Habt ihr
Scrum-Ban haben wir es genannt.
Storypoints geschätzt?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und dann habt ihr ja
T-Shirt-Größe.
euren Sprint gehabt, der so und so viele Storypoints erfüllen sollte. Und dann, wenn der Sprint fertig war, hat man geguckt, haben wir es geschafft oder nicht, haben wir unser Commitment erreicht. Und je nachdem lief der Sprint gut oder schlecht, so ungefähr war das wahrscheinlich, oder?
Genau. Es
Genau,
wurde
ich.
daran so ein bisschen gemessen. Wir waren da nicht so ganz so tight mit den Metriken, aber genau, so misst man Fortschritt.
Ja, und ich war ja lange Zeit auch Scrum Master bei verschiedenen Unternehmen, habe die da unterstützt mit verschiedenen Teams. Und da mit den Storypoints und den Sprints ist mir eigentlich so richtig klar geworden, wie wichtig Erwartungsmanagement ist. Weil aus meiner Sicht ist es oft so, dass ein Team sagt, wir schaffen so und so viele Storypoints, sagen wir mal 40. Und sagen wir mal, das schafft dann nur 35. Dann würde man erstmal sagen, die haben ihr Commitment nicht erfüllt, lief doof, was haben wir falsch gemacht. Nehmen wir mal eine parallele Welt an, wo das gleiche Team mit den gleichen Herausforderungen, mit den gleichen Leuten, oft ist es ja gar nicht so vergleichbar, sagen würde, wir schaffen 30 Storypoints und wir haben 35 gemacht. In der einen Welt wäre das Team, okay, krass, overperformed, super Team, geiler Sprint, läuft viel besser als bei den anderen Teams vielleicht. Das wäre vielleicht so ein Blick, den ein Management darauf gewinnen könnte, relativ schnell. Und in einer anderen Welt, wo das Team eigentlich mehr geschafft hat, vielleicht, ist es trotzdem ein negativer Touch und man hat irgendwie seine Ziele nicht erreicht. Und das lässt sich, glaube ich, super übertragen auf ganz viele Projekte. Wenn man so ein bisschen am Anfang in einem Workshop ist mit einem Kunden, wenn man anfängt zu definieren, was wollen wir erreichen, was ist realistisch, wo wollen wir hin, was sind die Ziele, dann kann es super leicht passieren, dass die Erwartung, was ein POC ist, was dabei rauskommt, wie weit man dann schon ist und was ein Erfolg ist und was kein Erfolg ist, komplett unterschiedlich ist zu den Annahmen oder Erwartungen, die vielleicht ein interner Data Scientist oder ein Dienstleister oder so hat. Und ich glaube, da wird schon extrem viel gewonnen oder verloren in den ersten Gesprächen, die man über so ein Projekt führt. Oder wie ist da so deine Erfahrung? Hattest du schon mal eine Situation, wo das nicht gut in Sync war?
Ja, hatte ich auch schon. Das sind dann auch meistens die eher unangenehmeren Stellen. Oder gerade wenn es sich, sage ich mal, ein POC muss jetzt auch nicht immer nur 4 Wochen lang gehen. So ein POC kann sich ja auch mal deutlich länger ziehen. Natürlich auch je nachdem, was man vorhat. Aber ja, das ist dann auch so ein bisschen, dass man sagen muss, da hat sich jemand zu groß oder zu weich reden lassen, was alles in so ein POC reinkommt. Und wenn man dann wirklich über, ich nenne immer das schöne Wort Sonderlocken, wenn man sich zu stark in den Details schon verliert, dann ist eben einfach auf der Planungsebene auch schon sehr viel falsch gegangen. Und dass man quasi einfach immer in der Kommunikation zu viel hat schleifen lassen. Und dann hat man quasi ja auch aus technischer Brille, wenn man das wirklich umsetzen möchte und was Gutes erreichen möchte in ja, abgesteckter Zeit, wird das. Ja, oder wurde es dann auch tatsächlich ja, schwierig bis fast unmöglich, da noch in die Erwartungen, die einfach nicht ja, aligned sind mit dem, was technisch möglich ist in der Zeit. Dann haben natürlich alle, am Ende quasi sind alle traurig und haben ein schlechtes Gefühl, wenn es dann eben nicht ausreicht hinten raus. Weil der eine hat alles gegeben, die anderen haben quasi mehr erwartet. Und ja, in der Kommunikation ist einfach so eine Kluft entstanden über die Zeit. Ja, aber ich glaube, das teilt, ich glaube, das kommt tatsächlich mehr, je länger sich sowas zieht. Ja, so mein
Du hast gerade
Gefühl.
so beiläufig auch gesagt, man kann sich in Details verlieren und da zu viel Zeit aufwenden. Das ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage oder zum nächsten Gedanken. Wo liegt aus deiner Sicht der Fokus, den man setzen sollte, vor allem wenn man am Anfang früh ein Thema evaluieren möchte, herausfinden möchte, wo stehen wir gerade, wie gut funktioniert das jetzt schon und was fehlt uns vielleicht noch, damit wir das richtig gut umsetzen können? Wo sollte Zeit und Budget in so einer frühen Projektphase reingehen, optimalerweise? Und wo sind so aus deiner Erfahrung vielleicht Risiken, wo man sich in Details verlieren kann? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Also, das Wichtigste, was ich gerade schon gesagt habe, ist Kommunikation. Und das geht tatsächlich in beide Richtungen, was du gerade gesagt hast. Es ist zum Start einfach fundamental wichtig, dass, wenn man ja, Datenprojekte umsetzen will, dass man alles darüber erfährt. Ja, meistens muss man dann auch 4, 5, 6 Ansprechpartner teilweise sich mit ins Boot holen, weil eben jede Person meistens, gerade in größeren Konzernen zum Beispiel, nur eingeschränkte Blickwinkel haben. Aber gleichzeitig, je mehr Personen man ins Boot holt, ja, und quasi je weiter man darüber spricht, desto mehr holt die Person aus und dann ist man schon sehr tief im Detail. Das ist so ein, ja, braucht man so ein bisschen Feingefühl manchmal, weil man sagt so, okay, hier, stopp, da wollen wir gar nicht jetzt gerade abtauchen. Aber genau, das ist auf jeden Fall der erste zentrale Punkt, ne? In der Kommunikation kannst du dich sehr schnell verlieren, aber sie ist fundamental wichtig. Und ansonsten, also ich persönlich, wenn ich so an POCs rangehe, ich bin ein Freund von schnell eine Zahl haben, schnell eine Baseline haben, schnell irgendwie eine Orientierung haben. Wie viel Aufwand wird mich dieses Projekt jetzt dauern? Gerade auf verschiedene Stadien. Ne? Also alles von Daten erstmal vereinbaren, mit dem Kunde darüber reden, dass man alles hat, dann analysieren, explorieren, ja, alles, was da noch so kommt, Machine Learning-Modelle bauen und dann visualisieren. Und das Ganze ja in typischen Iterationszyklen. Und wenn ich jetzt quasi am Anfang, man kann sich auch zum Beispiel in so eine Datenexploration sehr lange verlieren und quasi darin aufgehen. Also manche strahlen da ja richtig, wenn sie so einen Deep Dive machen dürfen in die großen tabellarischen Daten. Und wie ich schon meinte, ich bin eher ein Freund von, ich brauche am Anfang eine Orientierung. Und was deswegen ist mein Way of Doing, ist, ich gucke mir die Daten an, grob. Ich gucke mir, lass mir so ein paar Summary, Statistics und so weiter. Natürlich, ja, so eine grundlegende Datenanalyse gucke ich mir an. Aber dann versuche ich relativ schnell schon irgendwie ein erstes Modell zu bekommen und eine erste Zahl. Dann, weil wenn ich weiß, okay, wir haben vereinbart zum Beispiel, wir möchten, weiß ich nicht, einen Absolute Error von kleiner als 5 haben, sage ich jetzt einfach mal. Und mein erstes Modell sagt mir, ich habe 6, und dann denke ich schon so, okay, gut, das ist schon mal super gut. Da bin ich sehr optimistisch, dass ich da relativ schnell an die 5, unter die 5 komme. Wenn ich aber da anfange und gerade dann auch mit sowas wie AutoML schon arbeite und ich bin bei 20, dann weiß ich ja schon mal genau, okay, also erstens muss ich gucken wahrscheinlich, dass ich relativ schnell mehr Daten brauche. Das heißt, ich muss jetzt schon die Kommunikation starten, um diesen Prozess anzuleiern. Weil auf der anderen Seite beim Kunden dauert das ja meistens ein bisschen länger, muss man erstmal die Personen finden, die Zeit haben. Und deswegen kann ich diesen Prozess schon mal parallel starten, während ich dann quasi diesen Schritt zum Schritt 1 zurückgehe und gucke, okay, was kann ich damit noch machen? Was habe ich vielleicht übersehen? Habe ich vielleicht selbst einen Fehler gemacht, um dann eben schnell wieder zu einer zweiten Zahl zu kommen. Und genau, nur auch so sieht man seinen eigenen Fortschritt, was ja auch so ein bisschen wichtig ist natürlich, für sich selbst. Wenn man lange Zeit bei Null ist und keine Baseline hat, keinen Vergleich hat, weiß man nicht, was jede Änderung für einen Vorteil hat. Und genau, da muss man dann, um nochmal deine Frage aufzugreifen oder zu beantworten, diesen Zyklus kann man natürlich auch unendlich spielen, ne, diese Iteration von Analyse, Feature Engineering, Modell trainieren. Ich glaube, da ist man als Anfänger auch ein bisschen, oder quasi wenn man neu in dem Berufsfeld ist, ein bisschen näher dran, dass man das quasi verperfektionieren möchte. Und ich glaube, mit der Zeit lernt man einfach, bekriegt man so ein Gefühl, so nach, ich würde sagen, maximal 3 Anläufen dieser Iteration, dass man jetzt auf jeden Fall diese 80% hat, und ab jetzt muss man massiv Zeit, Kommunikation und vielleicht auch grundlegendes Umdenken in der angesetzten Standardmethode einsetzen, um da noch ein bisschen was rauszuholen. Ja.
Ja, super, super spannend. Meiner Erfahrung nach ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Ganzen das Domänenwissen zu dem Use Case, sodass man zum Beispiel, wenn man einen Sales Forecast macht, den Sales Manager dabei hat, oder wenn man jetzt mit Maschinendaten, mit Industriedaten arbeitet, auch mal mit dem Anlagenfahrer sprechen kann und sowas. Für einen Einfluss hat das so deiner Erfahrung nach auf ein Projekt?
Ich finde, es ist wichtig, dass man weiß, wie die Daten generiert werden. Also da spreche ich jetzt mal nicht, sage ich mal, klar, also jetzt in deinem Beispiel mit Sales Forecast ist es relativ straightforward. Leute kaufen auf eine E-Commerce-Plattform ein, das wird gelockt und damit arbeiten wir jetzt. So, das ist so noch ein bisschen das Einfache. Wenn man jetzt quasi weitergeht, zum Beispiel Industrie, wo wir ja auch mehrere Projekte haben, dann ist das eben manchmal gar nicht mehr so einfach. Und gerade wenn man dann auch an, ja, Sensoren geht, an physikalische Objekte, die quasi Daten erheben, die Schäden haben können, die Maintenance brauchen, die, weiß ich nicht, aus anderen Gründen falsch gelockt werden, dann muss man das einfach wissen, weil ja aus falsch erhobenen Daten oder auch temporär falsch erhobenen Daten kannst du halt auch, du kannst vielleicht während des POCs schaffen, irgendwie da eine gute Zahl hinzubringen. Aber später, wenn du dann ja nach dem POC weiterarbeiten würdest, merkst du schnell, irgendwie passt da gar nichts mehr zu dem, was ich letztes Jahr gemacht habe. Was hat sich verändert? Und deswegen sind Domainsprachen super wichtig, quasi aber alle, die in diesem Datenerhebungsprozess beteiligt sind. Ich formuliere es mal so am besten, glaube ich. Ja.
Ja,
Also ich brauche.
man muss quasi verstehen, wie die Daten entstehen und warum die so sind, wie sie sind zum Teil, und warum vielleicht auch Anomalien so sind, wie sie sind. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man irgendwo mit den Leuten in Kontakt ist. Und das ist ja schon schön erläutert. Manchmal gibt es Use Cases, wo man sich viel einfach aus dem gesunden Menschenverstand als Data Scientist ableiten kann. So E-Commerce, da sind Bestellungen, das versteht erstmal grundsätzlich jeder. Aber wenn dann irgendwelche komplexen Industrieprozesse ablaufen, wo vielleicht selbst im Kundenunternehmen nur 2 Leute Ahnung von haben, dann wird es schwierig, aus einem Wust aus Tabellen und Excel-Sheets und Sensordaten oder so irgendwie schlau zu werden, wenn man das einfach alleine machen muss, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also kann man gar nicht anders sagen. Ja. Aber
Glaube, das ist auch.
deswegen ist es auch immer wichtig, dass man einfach, gerade wenn man so ein POC startet, dass man von Grund auf vereinbart, wir starten das Projekt jetzt. Das ist natürlich auch manchmal ein bisschen Wunschdenken von meiner Seite. Deswegen bitte haltet euch auf kurze Leine, dass wir euch erreichen können. Weil man kann bei einem 4-Wochen-Projekt nicht 2 Wochen auf eine Antwort warten. Gerade wenn die sehr, sehr wichtig ist, um elementare Fragen und Design Decisions abzuleiten. Und genau, also Thema Kommunikation, das muss, finde ich, auch bei so einem POC einfach, also so ein POC muss eine gewisse Priorität auch haben bei den Leuten. Genau, das ist dann nicht immer leider die Realität, ne? Das ist ja manchmal so ein schönes Nice to have an der Seite. Braucht man nicht verschönigen an der Stelle. Aber ich glaube, quasi je mehr Leute daran interessiert sind, desto besser wird's auch. Ja.
Ja, ich glaube, diese Priorität muss im Unternehmen auch wirklich eingeräumt werden von oben, weil oft werden solche Projekte dann ja Leuten zugeschoben, die sowieso schon keine Langeweile haben und viel zu tun haben. Und das ist ungefähr, glaube ich, manchmal so, wenn wir das jetzt bei uns vergleichen, wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, Alex, ich möchte, dass du gerne noch einen Sales-Coaching machst und dann dort ein Konzept ausarbeitest, wie man Databricks pitchen kann und dann dazu dich mit einem Coach regelmäßig unterhältst und der soll für uns dann PowerPoints machen, du sollst die bewerten. Du hast gleichzeitig noch 3 Data-Science-Projekte, sollst noch eine Fortbildung machen und sollst vielleicht im Büro hin und wieder noch einen Ratschlag machen, um die Leute zu beeindrucken oder so. Da kann man schnell mal ein bisschen untergehen und dann fängt man natürlich an, die Projekte, die einem so nebenher zugeschoben wurden, als Domänexperte ein bisschen zu depriorisieren oder sich halt, wenn man mal Zeit hat, damit zu beschäftigen. Und sich vor allem oft mit seinen Kerntätigkeiten und seinen Kernaufgaben erstmal zu beschäftigen. Und das ist natürlich für so ein POC, wo man dann vielleicht auf gewissen Input, auf gewisse Ideen abhängig ist und ansonsten viel Zeit verloren geht, kann das schon eine hohe Ineffizienz zur Folge haben, wenn man die Leute nicht griffig bekommt. Darum glaube ich, wie du schon gesagt hast, ist es super wichtig, erstmal am Anfang klar zu machen, hey, wir brauchen euch und wir brauchen euch auf einer kurzen Leine. Wir brauchen euch jetzt keine 8 Stunden am Tag. Es reicht oft, sich mal 15 Minuten zusammenzusetzen, ein, zweimal die Woche. Aber die brauchen wir dann halt auch. Und da brauchen wir ein bisschen Motivation und Drive dahinter und eine gewisse Priorität. Weil wenn die Leute, für die das Projekt am Ende ist, eigentlich keine Lust drauf haben und sich die ganze Zeit nur mit anderen Themen beschäftigen, ist es halt schwierig, sich da irgendwie durchzukämpfen und alles zu verstehen, oder?
Ja, aber jetzt hast du am Ende noch einen ganz zentralen Punkt gebracht. Und da war ich auch kurz davor, dir gerade hart zu widersprechen, als du angefangen hast. Du hast nämlich angefangen mit quasi, das muss von oben kommen. Von oben muss die Priorität kommen. Und das sehe ich in der Realität nicht. Also quasi, ich sehe quasi, wenn wirklich an einem POC arbeitet, wo man mit den Leuten zusammenarbeitet, für die aktiv das nützlich ist. Das ist ein ganz, ganz anderer Drive und eine andere Faszination und eine Involvierung als, und das hatte ich auch schon so Projekte, genau, von oben kommt einer, sagt so, wir möchten gerne ein KI-Projekt machen und macht das mal jetzt, dann hat keiner Lust, weil die quasi für sich selbst und wie du gerade gesagt hast, jede Person ist an sich schon beschäftigt genug, einfach die Priorität nicht setzen. Und natürlich ist irgendwo in der Mitte die Wahrheit, also natürlich muss es auf ein Unternehmensziel einwirken das Ganze. Aber wir arbeiten ja immer noch mit Menschen für Menschen. Und das soll ja auch so bleiben. Und in vielen Fällen haben wir irgendwelche Assistenzsysteme etc. Und ja, wenn man da quasi nicht die richtigen Leute, die das eben auch nutzen, die den Mehrwert daraus ziehen, direkt mit dabei hat, aber auch quasi jetzt nicht nur physisch, sondern auch motivationstechnisch, ist das einfach ein riesen Game Changer.
Ja, auf jeden Fall. Was ich eigentlich damit meinte, mit das muss von oben unterstützt werden, ist, dass ein Rahmen geschafft werden muss, dass die Leute überhaupt die Zeit dafür haben. Weil
Okay, ja.
ich hatte letztens einfach mal so ein kleines Zitat, da sollte ein Mitarbeiter ein Projekt unterstützen, 1 bis 2 Tage die Woche. Und dann wurde quasi von der Chefetage gesagt, hier, du bist jetzt dafür mit zuständig und du sollst dir dafür die Zeit nehmen. Und da war seine Aussage, ja, die haben mir gesagt, ich soll mir 1 bis 2 Tage dafür Zeit nehmen, aber mir wurde nicht gesagt, was ich jetzt ab jetzt nicht mehr mache, damit ich die Zeit dafür habe. Wenn man natürlich schon Vollzeit ausgelastet ist und vielleicht sogar ein bisschen zu viel zu tun hat und dann sich noch einen Tag die Woche für ein Projekt nehmen soll, dann was oft fehlt ist, was machen wir denn ab jetzt nicht mehr oder wie schaffen wir es denn, dass du überhaupt dir die Zeit dafür nimmst und die Priorität dafür nehmen kannst? Und dann bleibt das oft so ein Wunschdenken, dass die Leute dann die Zeit dafür haben, aber am Ende des Tages fehlt vielleicht die Priorität. Das meinte ich eben mit, das muss von oben auch unterstützt werden, dass dann halt auch die Unterstützung vielleicht da ist, dass man ein anderes Thema erstmal klar depriorisiert und sagt, ist okay, wenn das erstmal liegen bleibt oder so. Und wenn das nicht passiert, dann muss der hat ja auch nur zwei Arme, der Mitarbeiter.
Ja, okay. Ja, nee, das gehe ich mit, auf jeden Fall. Ja, weil genau, überlasten bringt keinem was. Ist natürlich in der Praxis immer ein bisschen schwierig, gerade aus so einem typischen Alltag, auch mit dem Team arbeiten, vielleicht an eigenen Produkten und so weiter. Aber ja, meistens muss man dann einfach den POC vielleicht auch richtig timen, ne? Dass man sagt, okay, nach einem großen anderen Meilenstein, wenn vielleicht jetzt gerade nicht das andere halbe Team Urlaub hat, oder Krankheit hat, wobei man das dann wiederum nicht planen kann. Aber ja, genau, das gehören einfach viele Entscheidungen dazu. Und ja, ich sage auch, je mehr Leute mit im Boot sitzen, ist auf jeden Fall natürlich besser. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt quasi viel darüber gesprochen, dass schon die Vorabplanung und die Ressourcen, die bereitgestellt sind und die Kommunikation super wichtig ist. Vielleicht hast du noch so ein, zwei Insights, was, wenn man jetzt im Projekt ist und die Zusammenarbeit läuft gut, die Erwartungshaltung ist klar, was sind so klassische Stolpersteine, die dazu führen können, dass ein POC nicht gut funktioniert, dass man schlechte Ergebnisse hat. Was sind so klassische Probleme, die bei Use Cases auftauchen, vielleicht im Projekt, wo man feststellt, hey, wir müssen jetzt vielleicht erstmal neu bewerten, ob das gerade noch ein sinnvolles Projekt ist. Hast du da irgendwelche Erfahrungen?
Stolpersteine. Schwierig. Ja, also ganz wichtig ist natürlich, gerade wenn man an Thema Stolpersteine denkt, dass man nicht am Prozess vorbei arbeitet. Oder quasi jetzt aus technischer Sicht irgendwie, keine Ahnung, ich nutze Daten, die nachher, wenn ich das Ganze einsetzen möchte, gar nicht verfügbar sind zum Beispiel. Ja, oder dass quasi eine Umstellung von Systemen stattgefunden hat. Weiß ich nicht. Vorher wurden Daten irgendwie in 10 Sekunden Abstand gespeichert, jetzt nur noch alle 30. Aber entweder das hat mir keiner gesagt oder ich habe nicht genug geguckt. Das ist natürlich auch immer so typisch Datenanalyse. Was passiert denn da mit meinen Daten? Und ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall ein paar Stolpersteine, wo man auch ganz gerne mal drüber stolpert. Natürlich aber auch neben einfach, und das ist natürlich, das versucht man natürlich klein zu halten, dass man einen Fehler zwischen rein macht. Also wenn ich quasi in meinem Data Preprocessing irgendwas verhaue, weil ich, weiß ich nicht, mir ein Minus fehlt oder ich ein Plus reingeschrieben habe zum Beispiel, aber ich vertippt habe und mir fällt keinem auf und habe vielleicht jetzt auch nicht das größte Review-System, dann propagiert sich so ein Fehler natürlich durch und quasi erst wirklich, wenn man merkt, es klappt gar nichts, muss man dann wieder zurückarbeiten. Und da ist dann so ein Debugging sehr, sehr zeitfressend. Und sowas ist dann tatsächlich auch, also sowas Prozessuales, kann man leider auch noch nicht so gut, ja, mit all den lieben Chatbots und KI-Helferlein, die wir natürlich auch mitbenutzen, entdecken. Weil theoretisch ist es ja richtig, aber so gerade Domain-Knowledge, dass hier gerade einer über Teams gesagt hat, wie man das eigentlich, wie das bei denen läuft, wie man das berechnet zum Beispiel, weiß der ja nicht. Und also das würde ich sagen, ist ein großer Stolperstein, gerade so, wenn man an das Thema Budget denkt, Zeitverlust, wo verbringe ich viel Zeit, ist wirklich, je früher in dieser ganzen Kette man Fehler baut, da zurück zu propagieren, das ist erstens nervig, weil man natürlich auch im Kopf hat, man möchte nach vorne arbeiten, man hat nicht viel Zeit und so weiter. Aber trotzdem halt natürlich notwendig, weil ansonsten, ja, kommt man zu nichts. Also ich nenne das immer so Silent Errors, wenn irgendwelche Sachen nicht so sind, wie man es erwartet. Also da ist ja zum Beispiel, wenn wir Data Processing machen, Preprocessing, dann machen wir ja so typisch Bronze, Silber, Gold Layers meistens, wie es auch bei Databricks genannt wird. Das heißt, dass man quasi von den Rohdaten immer weiter ja, cleaner und verarbeiteter wird. Und was ich dann auch von der Zeit angefangen habe zu machen, ist eben auch da schon mit kleinen Tools ja, Validierungen draufzusetzen. Also dass dieser Key ist eindeutig, das hier ist nicht größer als 2000 und so weiter. Und wenn ich dann zum Beispiel eine neue Datenlieferung kriege, sehe ich, ob das alles noch eingehalten ist, ob meine Pipeline das tut, was sie tut. Weil, wie gesagt, es sind Silent Errors, weil unterm Strich quasi syntaktisch schlägt dir da keiner Alarm. Das läuft alles durch. Dein Machine Learning Modell macht irgendwas hinten raus. Aber quasi domainspezifisch und vielleicht eben mit eigenen Regeln sind Sachen verletzt, die du dann vielleicht auch nicht berücksichtigt hast zum Beispiel. Und dann passieren komische Dinge. Man sich fragt so, was ist denn hier los? Und dann ist eben sehr gut, wenn man ein überwachtes, ja, wenn man diesen ganzen Prozess noch weiter überwacht, zum Beispiel mit so Data Validation Checks zwischen Reihen auf Tabellen. Ja, also da habe ich auch schon sehr viel Zeit verloren.
Ja, spätestens wenn man die POC-Phase überschreitet und ein Produkt bauen möchte, wird das ja sowieso extrem essentiell im Machine Learning-Bereich, weil wir hatten ja auch schon Projekte, wo es dann wirklich solche Systemumstellungen, die du eben genannt hast, mit die Zeit der Datenaufnahme ändert sich, die Parameter ändern sich, vielleicht ändert sich die Maschine und das wird ja nicht immer gut kommuniziert. Am Ende machen das vielleicht Leute, die überhaupt nicht wissen, dass es so ein KI-Projekt gibt. Und dann wird das auch nicht weitergeleitet und dann wundern wir uns am anderen Ende irgendwo, warum plötzlich gerade nichts mehr funktioniert und alles doof ist. Das hatten wir auch schon in operativen Projekten und ich glaube auch da, wenn man früh, wie du schon gesagt hast, ansetzt und Monitoring aufbaut, Quality Checks aufbaut und so weiter, dann wird man sowieso langfristig jeden Tag, den man arbeitet, davon profitieren, oder?
Ja, genau. Also es kommt natürlich immer auf die Skalierung an, aber und ich glaube auch, ich glaube auch, wenn du bei uns jetzt intern eine Umfrage machst, so was ist POC für dich relevant, was hat man nicht? Ich habe zum Beispiel, also bevor ich hier angefangen habe, quasi Thema POC, klassisch so vom, aus der Definition heraus, ist ja quasi, macht ein POC, und dann sagt man, man möchte es umsetzen und wirft alles weg, was man während des POCs gemacht hat. Das ist so das Grundverfahren, weil ne, der Code ist meistens hingerotzt, nenne ich mal. Einfach quick and dirty zu Ergebnissen kommen, nicht keine Tests und so weiter. Und da haben wir uns ja, also wie gesagt, da arbeitet auch jeder ein bisschen anders. Aber ich glaube, wir haben da schon einen sehr großen Konsens hier intern, dass wir eben auch schon da von Anfang an sagen, okay, lass uns das mal nicht so machen, sondern lass uns auch da schon gewisse Tests für Methoden und so mit reinnehmen, gleich von Beginn an. Und genauso wie jetzt Data Validation Tests, also so Silent Error Catcher, um einfach, weil heutzutage ist sowas zu schreiben, so Tests oder so Data Validation, das ist kein großer Aufwand. Auch da, wie gesagt, hilft auch Claude an der einen oder anderen Stelle natürlich ganz gut mit. Aber was ich vorhin angesprochen habe, so eine Bugsuche rückwärts, weil man irgendwo was übersehen hat, wegen was ganz, ganz Stupiden, es ist immer was Stupides eigentlich, dann verliert man viel mehr Zeit, als quasi von vornherein das so aufzusetzen und quasi pragmatisch nach vorne zu arbeiten und dem auch eine Wichtigkeit zuzuspielen. Ja. Ob man das jetzt nachher noch hinter dem POC genauso diesen Code nutzt, den man schreibt, ist eine andere Frage. Das kommt ein bisschen an, wie man nachher natürlich Dinge deployt, auf welchem Scale, ist es die gleiche Technologie und so weiter. Aber ja, das ist für mich ziemlich zentral geworden, auf jeden Fall, dass man darauf achtet. Gerade eben auch wie jetzt bei uns, sage ich mal, ne, wenn man eher ja, in 1 bis 2 Mann-Teams kämpft und das alleine macht vielleicht, dann muss man natürlich auch sich nochmal doppelt absichern, auch codetechnisch und vielleicht eben auch mit KI, dass man da aligned ist und trotzdem gut gecheckt wird.
Ja, ich glaube, was die Geschwindigkeit von POCs angeht und wie schnell und gut man die validieren kann, wie aufwendig so ein POC ist, hängt ja auch ein bisschen daran, wie gut das Fundament ist, der Dateninfrastruktur, der Data Governance, des eigenen Datenverständnisses, der Dokumentation, die ein Unternehmen hat. Wie ist da so deine Erfahrung? Sind Unternehmen da gut aufgestellt? Kann man da als Data Scientist direkt ins Schlaraffenland, der sich reinwerfen und mit gut vorbereiteten Daten seine Use Cases austesten? Oder muss man da noch viel Grundlagen schaffen erstmal?
Nein. Das ist halt echt unterschiedlich. Gerade wenn man mit verschiedenen Kunden arbeitet, in verschiedenen Größen, ist das sehr schwierig auseinanderzuhalten. Ja, viele sind ja, haben ja ihre eingesessenen Prozesse und manche haben eben auch Tech-Teams, manche haben keine Tech-Teams. Und natürlich ist es manchmal, also ich glaube, das schätzen wir dann ja auch immer ab, so nach dem Motto, hey, wir machen einen POC, könnt ihr uns mal die Daten liefern, also jetzt mal ein Beispiel, eher so Mittelstand, dann so sagen wir auch eher, hey, könnt ihr uns mal kurz die Excel rüberschicken und ne, ab dann machen wir alles. Weil an der Stelle weiß man genauso, je weniger auf deren Seite passiert, desto weniger, also desto mehr können wir überwachen von dem ganzen Prozess. Also die wirklich die rohsten Daten, mit denen die auch arbeiten, versus quasi eher größere Konzerne mit Tech-Teams, die dann quasi ja Exporte fahren in Parkett, CSV-Format etc. Das ist dann immer nochmal, da kann man dann ein bisschen pickier werden, wenn man weiß, quasi auch, was deren Ansprüche sind und dass die auch mit Daten arbeiten können, einfach mal ganz plump gesagt, auch in der größer skalierten Anforderung. Und ja, deswegen, manchmal hat man bessere Daten, manchmal nicht. Ich habe noch kein Projekt erlebt, auf jeden Fall, wo ich nicht bestimmt dreimal irgendwie Sachen anmarkiert habe, wo dann auch alle gesagt haben, das sollte aber nicht so sein. Aber ja, also wie du von vorhin eingangs gesagt hast, auch bei so einem POC fallen einfach ganz viele Sachen auf, die relevant sind nach vorne zum Thema Datenerhebung, generell Prozesse zu überdenken. Und ja, sehe ich auch immer als zentrale Ergebnisse von sowas.
Ja, auf jeden Fall. Am Ende ist es ja auch ein Erfolg des POCs, dort Grundlagenwissen zu schaffen im Unternehmen und ein Verständnis. Und worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, Oft musst du ja als Data Scientist quasi auch ganz viele End-to-End-Aufgaben übernehmen, wo man sagen könnte, hey, das wäre cool gewesen, wenn das schon ein Data Engineer oder so vorbereitet hätte und ich quasi mich voll auf den Use Case konzentrieren könnte. Aber manchmal ist es ja auch so, da steht noch nicht mal irgendwie eine Datenplattform, auf der man was trainieren kann. Vielleicht hat das Unternehmen nicht mal wirklich große Ahnung von Cloud-Berechtigungen und wie man wem worauf Zugriffe gibt. Es ist vielleicht sogar unklar, wie man die Daten überhaupt exportieren kann und was da alles jetzt wichtig und relevant ist für den Use Case oder nicht. Es hat noch nie eine Transformation stattgefunden der Daten auf Silber oder Gold. Da muss man sich selber gemeinsam Gedanken machen nochmal. Das heißt, ich mache mal eine Aussage, die kannst du vielleicht bestätigen oder verneinen. Ich würde sagen, 80% vom Aufwand vom POC, den man so hat, fließt oft in Dinge, die eigentlich so Fundamentthemen sind fürs Unternehmen, dass man überhaupt erstmal die Daten verfügbar hat, um mit denen analytisch oder mit ML zu arbeiten. Und oft sind so die letzten paar Tage, Wochen von dem POC die Zeit, die man überhaupt damit beginnt, Modelle zu trainieren und mit den Daten zu validieren, ob der Use Case funktioniert, oder?
80% würde ich nicht ganz mitgehen, aber 50 auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich jetzt, dass du mal ein Bild hast, so, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir haben jetzt ein POC von 20, mit 20 Tagen Budget. Und natürlich kommt es dann auch immer ein bisschen auf die Datenskalierung an, aber einfach mal so ein Beispiel. Würde ich sagen, quasi ist es, hat man nach 10 Tagen, also nach der Hälfte ungefähr, die da alle Daten vom Kunden erhalten. Man hat auch schon zwei, drei, vier Schleifen gedreht. Man hat irgendwie komische Fehler gefunden, irgendwo ploppen immer Errors auf, etc. pp. Ich sage, das ist die Hälfte der Zeit, aber auch die ist gut investierte Zeit. Denn hier quasi fängt man schon viel ab, wo man eben später wieder backtracken müsste. Was ich ja eben gerade auch schon meinte, wenn man dann noch so Data Validation Tests und so weiter mit reinnimmt, dann dauert das eben auch ein bisschen. Dann, genau, so nach 10 Tagen würde ich sagen, hat man so ein ganzes, schon ganz gutes Mittel-Base-Layer mit so ein bisschen Data Preprocessed, ja, leere Dateien gefüllt und so weiter. Und dann würde ich sagen, passt nochmal 5 Tage für so, ja, quasi, wie verarbeite ich die Daten? Welchen Format kann ich die in dem Machine Learning Modell geben? Wie schreibe ich das Ganze? Das ist auch wieder datenabhängig, aber ich würde sagen, da ist auch 4 Tage und wirklich dieses Machine Learning Modell trainieren, gerade mit den Möglichkeiten, die es inzwischen auch gibt, mit ja, automatischen Machine Learning Verfahren und so weiter. Das ist eigentlich 2, 3 Tage, sage ich mal, mit so kleinen Iterationen nochmal zum Feature Engineering zurück. Also ne, dieses ganze Hype, wo viele Leute damals auch so Data Science studiert haben und so, um diese Regressoren auf irgendwelche Daten zu werfen. Ja, würde ich sagen, 10 bis 20% der Zeit. Und ja, die anderen 2 Tage, die ich noch offen habe, würde ich jetzt mal in Kommunikation und sowas stecken. Meetings, die beliebten Meetings. Ja.
Genau,
Also.
die Vorstellung, dass du, wenn du einen Haufen Daten hast, einen Use Case machen sollst, irgendwie nach Papern suchst und die Doktorarbeit von dem chinesischen Experten für Reinforcement Learning liest und da die neueste Cutting-Edge-Methode ausprobierst, um zu versuchen, da noch das letzte bisschen rauszuholen, die ist eher falsch. Am Ende fließt ein Großteil des Aufwands in Kommunikation und Daten nutzbar machen. Und dann am Ende mit den nach Pareto-Prinzip, mit den oft einfachsten Methoden, aber oft halt auch einfach breit gestreut mit viel Ausprobieren, testen, was erste Signale sendet, was erste gute Ergebnisse sendet und dann daraus sich eine Meinung bilden und eine Aussage treffen. So kann man sich das vorstellen, oder?
Ja, genau. Um nochmal auf unsere Eingangstopic heute zurückzukommen. Natürlich hat man auch da irgendwann so seine Metriken und gerade wenn man so Richtung Ende ist, denkt man ja auch manchmal noch so, hey, da geht noch was und da kann man noch ein bisschen. Und also ich denke das so, da kann er ja nur für mich sprechen. Und da neigt man manchmal noch so ein bisschen am Overoptimieren, aber dann ist es auch wirklich gut quasi, wenn man sich einfach nochmal mit Kollegen unterhält, die einen nochmal so ein bisschen einordnen und das auch vielleicht in ihre Projekte einordnen, was da jetzt wie gut die Ergebnisse sind oder nicht. Und ich würde sagen, mir hat das auf jeden Fall in der Vergangenheit jetzt schon ziemlich gut geholfen. Na, wir haben ja jetzt auch unsere kleinen Knowledge Squads etabliert, wo man eben sich gegenseitig austauscht über eigene Themen und Projekte, um dann da eben auch über Projekte hinweg ja, Sachen zu beraten. Und gegenseitig Tipps zu geben, aber auch manchmal, ja, ich sag mal so ein bisschen kleine Therapiesitzung, aber auch einfach sich gegenseitig abzufangen und aber auch gerade gerade wenn bei manchen Projekten mal ein bisschen der Stress steigt, sich da auch ein bisschen einfach zu unterstützen. Ja, also jetzt nicht nur fachlich, sondern auch einfach kollegial.
Unser kleiner Kreis der anonymen ADO-Data Scientists.
Ja, und alles dazwischen und außerhalb.
Genau. Nee, ist aber auch ein wichtiger Punkt. So ein Proof of Concept ist ja oft auch einfach aus der Natur der Dinge mit wenig Budget versehen und wir wollen mal schnell was ausprobieren, ob das irgendwie funktioniert. Das heißt, in der Regel ist es ja so, dass man da jetzt kein Riesenteam hinter hat, das monatelang an etwas gemeinsam arbeitet. Da wären wir ja direkt in einem hohen fünf- bis sechsstelligen Bereich an Budget, wenn da irgendwie jetzt 7 Leute für ein halbes Jahr an einem Use Case arbeiten. Realistisch gesehen sind das oft ein, zwei Personen, die vielleicht ein, zwei, 3 Monate sich mit einem Thema beschäftigen. Und das kann natürlich auch sehr herausfordernd sein, wenn man dann halt nicht dieses Team hat, das direkt mit drauf ist, mit dem man sich austauschen kann, wo man auch viele Entscheidungen alleine treffen muss. Von daher ist das, glaube ich, auch eine super Methodik, die wir jetzt entwickelt haben, dass man da in den Austausch mit anderen Leuten geht und auch laufend sich über die Projekte austauscht, dass das dann nicht in einer Krise erst entsteht, sondern einfach so ein Teil der Kultur wird, dass jeder jedes Projekt schon mal gehört hat, dass man sich regelmäßig Input einholt und dass man quasi so ein bisschen versucht, sich das Beste von allen Leuten, die Ahnung haben, mit reinzuholen in seinem Projekt, mit so wenig Aufwand wie möglich, würde ich da irgendwie definieren, oder wie siehst du das?
Nee, auf jeden Fall. Was aber auch halt super spannend ist und super wertbringend, ist halt auch unsere verschiedenen Herangehensweisen. Wir haben ja auch viele, ja, ich nenne es mal Quereinsteiger aus Naturwissenschaften vor allem. Ich bin da, glaube ich, der Einzige, der es nicht Naturwissenschaften studiert hat, wenn man die Informatik jetzt mal außen vor lässt. Und jeder hat auch natürlich auch seine Projekte schon gehabt und hat so seine Standard-Herangehensweise und seine Lieblingsmodelle, keine Ahnung. Ne? Wir alle haben so ein bisschen, ja, über die Erfahrung gelernt. Und dann ist es eben gerade wenn man sieht, so ein POC läuft nicht ganz so, wie man den geplant hatte, dann da quasi auch nochmal sich ja, externen Rat und quasi mit anderen Methodiken, anderen Herangehensweisen sowas vielleicht nochmal ja, zu retten. Das ist natürlich auch super gut, ne? Weil manchmal ist man eben auch vielleicht ein bisschen zu sehr quasi in seiner eigenen Methodik gefangen, dass man einen Schritt herausgehen muss. Und diesen Call, diesen Schritt zu machen, ich glaube, gerade im Stress-Tunnel-Modus ist der schwierig manchmal zu entdecken.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin ja selber kein Data Scientist, von daher kann ich ja nur versuchen, mich da reinzudenken. Aber es ist ja in allen Bereichen des Arbeitslebens so, dass
Richtig.
es einen Mehrwert hat, wenn du verschiedene Leute mit verschiedenen Herangehensweisen zusammenwürfelst. Und ich glaube, da können wir auch als Dienstleister viel Mehrwert schaffen, weil wenn Mittelständler sich vielleicht mit Data Science beschäftigen möchte, ist das wahrscheinlich recht unrealistisch, dass er sich gleich 5 Leute einstellt. Und die auch einen Austausch miteinander haben. Das heißt, was bei uns der große Vorteil natürlich ist, dass jeder schon einige Projekte und verschiedene Unternehmen gesehen hat und dann halt natürlich verschiedene Perspektiven einbringen kann in so ein Projekt. Und wie es so oft im Leben ist, wenn man über ein Thema diskutiert und verschiedene Perspektiven reinwürfelt, dann kommt oft irgendwo ein Kompromiss dabei raus, wo man am Ende besser dasteht, als wenn man einfach nur sein Ding gemacht hätte.
Auf jeden Fall. Also man weiß ja nie wirklich, was rausgekommen wäre. Ne? Das sind ja so die hypothetische Trails, die man nie begangen hat. Aber in den meisten Fällen würde ich sagen, auf jeden Fall. Also,
Ja,
ja.
sehr cool. Gut, ich glaube, wir sind bei der Zeit auch relativ fortgeschritten. Von daher würde ich schauen, dass wir
Stimmt.
den Podcast langsam ausklingen lassen. Hat mich sehr gefreut, mit dir über die Themen zu schnacken, Alex. Und ich würde sagen, ist eine runde Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, oder?
Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Ja, machen wir so.
Alles klar.
Bis dann.
Dann danke an alle Zuhörer und bis zur nächsten Folge.
Ciao.